Der Geist des Mannes ist mehr schaffend, aus sich heraus in das Weite einwirkend, zu Anstrengungen, zur Verarbeitung abstrakter Gegenstände, zu weit aussehenden Plänen geneigter. Unter den Leidenschaften und Affekten gehören die raschen, ausbrechenden dem Manne, die langsamen, heimlich in sich selbst gekehrten dem Weibe an. Aus dem Manne strömt die laute Begierde, in dem Weibe siedelt sich die stille Sehnsucht an. Das Weib ist auf einen kleinen Kreis beschränkt, den es aber klarer durchüberschaut. Es hat mehr Geduld und Ausdauer in kleinen Arbeiten. Der Mann muss erwerben, das Weib sucht zu erhalten. Der Mann mit Gewalt, das Weib mit Güte und List. Jener gehört dem geräuschvollen öffentlichen Leben, dieses dem stillen häuslichen Zirkel. Der Mann arbeitet im Schweiße seines Angesichts und bedarf erschöpft der tiefen Ruhe. Das Weib ist geschäftig immer da, in nimmer ruhender Betriebsamkeit. Der Mann stemmt sich dem Schicksal selbst entgegen und trotzt, schon zu Boden liegend, noch der Gewalt. Willig beugt das Weib sein Haupt und findet Trost und Hilfe noch in seinen Tränen.
So sind 1815 im Konversationslexikon für die gebildeten Stände ein Brockhaus, von dem das ganze liberale Bürgertum im deutschen Sprachraum sein Wissen bezogen hat, die männlichen und weiblichen Charakterzüge dargestellt worden. In den nächsten anderthalb Stunden versuchen wir die Geschichte vom Wohnungsbau aufzurollen und vor allem die Situation der Frau drin aufzuzeigen. Als Hausfrau, Ehefrau und Mutter, zukünftige, ehemalige, jetzige. Wenn man die Geschichte vom Wohnen anschaut, dann lässt sich deutlich der Zusammenhang von Hausarbeit und Wohnen ablesen. Das, was heute unter Wohnen verstanden wird, nämlich Regeneration, Freizeit, Gemütlichkeit, Privatheit, hat sich erst im letzten Jahrhundert endgültig durchgesetzt, und zwar auf der Grundlage der Auslagerung der gewerblichen Arbeit aus der häuslichen Arbeit. Wir wollen jetzt versuchen, ein Bild davon zu geben, wie so eine Hauswirtschaft in der traditionellen und vorindustriellen Gesellschaft ausgesehen hat. Wir beschränken uns hier auf die Städte und auf das späte Mittelalter und auf die frühe Neuzeit. Wir wollen damit zeigen, dass die jetzigen Wohnformen erst zu verstehen sind, wenn man den Wandel von der Hauswirtschaft in der traditionellen Wirtschaft zum bürgerlichen bzw. kleinbürgerlichen Haushalt anschaut. In einer mittelalterlichen Hauswirtschaft haben die meisten Leute in ganzen Häusern gewohnt. Sie haben dort gearbeitet, haben dort geschlafen und dort gegessen. Normalerweise hat zum Haus noch ein Stück Land gehört. Die Häuser von früher unterscheiden sich von den heutigen weniger in ihrer Grundform, aber in ihrer Grösse und der Ausstattung. Weil die Strassenfront kostbar war und die Steuern nach der Fläche, die gegen die Strasse gegangen ist, berechnet worden ist, sind die Häuser mit der Schmalseite gegen vorne gebaut worden. Im Parterre war ein grosser Raum, der als Laden oder Werkstatt dient hat. Von diesem Raum abtrennt war die Küche. Die Abtrennung der Herdstelle war die erste Raumaufteilung überhaupt. Die Küche war nicht nur der Zubereitungsort des Essens, sondern auch die einzige Wärmequelle. Im zweiten Schritt der Raumaufteilung ist die Stube oder die Kammer gebaut worden. Die Räume sind meistens an der Rückwand vom Herd gelegen und sind durch das warm gewesen. Die Stuben waren klein und im Winter hat sich fast das ganze Leben dort abgespielt. Sie sind also nicht für eine bestimmte Nutzung gebaut worden. Die Dreiteilung vom Grundriss eines Hauses scheint bis weit ins Mittelalter hinein das Übliche gewesen zu sein. In allen Räumen hat man mehrere Tätigkeiten ausgeübt. Man hat sich zum Schlafen auch nicht in Personengruppen wie Eltern, Kinder, Gesellen, Gesind etc. eingeteilt, sondern man hat zusammen an einem Ort geschlafen und meistens nackt. Die körperlichen Bedürfnisse sind, wenn nötig, auch an der Öffentlichkeit verrichtet worden. Peinlichkeit und Scham hat man nicht so gekannt. Die Häuser waren offen und einsehbar. Die Schwelle in die Öffentlichkeit war im Gegensatz zu heute gering. Die Ausstattung des Hauses mit Möbeln, die geputzt werden mussten, und die Anzahl Arbeitsgeräte, die zum Putzen dient hätten, war gering. Vor allem dekorative und schmückende Gegenstände waren rar. Das Gleiche gilt für die Nahrungsherstellung. Tischseite und Kochkunst sind höchstens beim Adel bekannt gewesen, aber nicht bei der mittelalterlichen Stadtbevölkerung. Als Tisch hat eine Holzplatte dient, die auf zwei Böcke gelegen ist. Gegessen hat man mit Löffel oder Messer aus dem gemeinsamen Topf. Gabeln sind nicht bekannt gewesen. Noch im 17. Jahrhundert war die Gabel ein Luxusgegenstand der oberen Stände gewesen. Messer haben als persönliches Eigentum gehalten, und alle haben eins mit umgetragen und darum auch selber geputzt.
Im Gegensatz zu heute ist wenig geputzt worden. Der Boden hat vor allem die Haustiere gesäubert und der Esstisch ist umgekippt worden. Die Essreste sind auf den Boden geschmissen worden Von dort kommt auch der Ausdruck «die Tafel aufheben». Die Herstellung von Nahrungsmitteln in Form von Gartenbau und Tierzucht hat dafür einen grossen Teil der Hausarbeit ausgemacht. Die Viehhaltung hat ziemlich viel Arbeit beansprucht. Die Stallungen sind als Wärmequelle meistens im Haus gewesen. Die pflanzlichen Nahrungsprodukte sind in den Vorgärten angebaut worden oder auf den Feldern, die außerhalb der Stadtmauern gelegen sind. Die Einfachheit des Essens war im Verhältnis zu heute eminent gewesen. Trotzdem hat man am Essen viel Aufmerksamkeit zugewendet, weil wer kräftig isst, auch mehr produziert. Oft sind die Qualität und die Quantität der Nahrung in Landes- und Zunftverordnungen im Detail geregelt gewesen. Diese Regelungen sind, genau wie die Unterkunft der Gesellen, Knechte und Mägde, ein Teil des Arbeitsvertrags gewesen. Zusammenfassend gesagt, das ganze Haus war Ausdruck der wirtschaftlichen Hausgemeinschaft gewesen. Es war die bauliche Hülle für den ökonomischen Betrieb im Mittelalter. In diesem Betrieb haben manchmal wenig, manchmal viele Leute geschafft. Je nachdem, wie gross die Familie war, wie der Betrieb gelaufen ist und was die Regeln der jeweiligen Zunftordnung entsprochen hat. Weil die Zünfte haben die Qualität, die Anzahl der Produkte und der gewerblichen Angestellten geregelt. Die Wirtschaft eines Hauses hat mehrere Arbeiten beinhaltet. Die wichtigsten wirtschaftlichen Positionen innerhalb der Hauswirtschaft haben der Hausherr und die Hausherrin eingenommen. Er war zuständig für die gewerbliche Produktion, die zum Tausch angeboten wurde. Sie hat für die Nahrungsmittelproduktion geschaut und für die Herstellung von Gütern, die direkt im Bruch der Hauswirtschaft dient haben. Die männlichen oder weiblichen Gesellen sind in der gewerblichen Produktion Mägde und Knecht in der Nahrungsmittelproduktion tätig gewesen. Aber manchmal ist die Arbeitsteilung zwischen den Männern und den Frauen durch gemeinsame Produktion aufgehoben worden, zum Beispiel in den Spitzenzeiten von landwirtschaftlicher Arbeit. Allgemeingültiges Grundmuster ist und bleibt über die mittelalterliche wirtschaftliche Entwicklung hinweg die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Frauen arbeiten für den häuslichen Gebrauch, Männer arbeiten für den außerhäuslichen Tausch. Wesentlich an dieser Zeit ist, dass die Arbeit der Männer und die der Frauen innerhalb der häuslichen Betriebswirtschaft direkt miteinander verbunden gewesen sind. Hausarbeit und die gewerbliche Produktion sind die zwei Teile der Ökonomie des Hauses. Den Begriff Hauswirtschaft braucht man auch darum, um die Integration von gewerblicher und häuslicher Arbeit zu schreiben. Heute sind die Arbeitsbereiche von Mann und Frau organisatorisch und räumlich getrennt. Die Hauswirtschaft ist zum Haushalt geschrumpft und die Meisterin zur Hausfrau. Die Wohnungen sind das bauliche Gehäuse von dem Haushalt. Ausschlaggebend für die Entwicklung des Wohnens im heutigen Sinn ist, wie wir schon gesagt haben, die Auslagerung der gewerblichen Arbeit aus dem Haus. Produktion und Handel haben sich an anderen Orten konzentriert. Zurückbleiben ist die Hausarbeit. Und weil die eine Arbeit Männerarbeit und die andere Frauenarbeit ist, haben sich von dem Zeitpunkt an die Geschlechter für die Zeit der Arbeit getrennt. Und während sich die Erwerbsarbeit immer mehr wirtschaftlich und räumlich zentralisiert hat, z.B. in Bürogebäuden und Fabriken, ist die Hausarbeit weiterhin verteilt auf einzelne Haushalte geblieben. Die Nahrungsmittelherstellung ist fast ganz in der gewerblichen Produktion eingegliedert worden. Haben die Frauen früher das Brot selber gebacken, hat es jetzt Bäcker gegeben. Pflanzen- und Tierzucht sind ebenfalls kommerzialisiert worden. Im Vordergrund ist jetzt für die Frauen die Zubereitung vom Essen getreten. Die Kunst vom Kochen ist propagiert worden. Früher hat es Brei und Fladen gegeben, später haben zum gängigen Repertoire von jeder Hausfrau gehört.
Salzherdöpfel, rohbrötelte Herdöpfel, gekochtbrötelte Herdöpfel, gefüllte Herdöpfel, Herdöpfelstock, Herdöpfelsuppe, Herdöpfelkügelchen, Herdöpfelsalat, Herdöpfelauflauf, Croquette
und so weiter. Auch die Haushaltsgeräte sind spezifischer und darum auch zahlenmässig grösser geworden, Tischseiten immer reichhaltiger. Zum Grundwissen von jeder Hausfrau gehört es, welches Geschirr und welches Besteck zu welcher Art von Essen gehört und wie es auf dem Tisch arrangiert wird. Auch in Bezug auf die Sauberkeit hat sich die Hausarbeit gewandelt. Die Frauen mussten viel mehr putzen. Hintergrund von dem Wandel ist die Bekämpfung der Krankheiten durch mehr Hygiene. Auch von staatlicher Seite werden Hygienevorschriften entworfen, die unter anderem Nahrungsherstellung, Vorratswirtschaft, Körperreinigung und Wohnungsreinigung betroffen haben. Wie das alles hat richtig von den Hausfrauen sollen ausgeführt werden, hat Anzi Lehrbücher zur Haushaltsführung gefüllt. Ein Zitat zu dem, was eigentlich zu tun wäre.
Ob es Sommer oder Winter ist, zuerst müssen die Fenster geöffnet werden. Dann macht man zur Winterzeit sofort Feuer im Ofen an, nimmt Decken und Kissen auf, schüttelt sie aus und bürstet sie am offenen Fenster mit sauberer Bürste ab. Die Bürste muss zum Zweck der Reinigung öfter mit warmem Kartoffelmehl abgerieben und dann über ein weißes Papier gestrichen werden. Man benutzt für die tägliche Reinigung mit Vorteil die Teppichkehrmaschine, die Staub und sonstige Unreinigkeiten fortnimmt, ohne den Staub aufzuwirbeln. Kleinere Teppiche kehrt man mit hierzu vorhandenen Besen und Bürsten, indem man Strich um Strich den Staub auf die nahe der Bürste gehaltene Schaufel fegt. Die abgebürsteten Teppiche schlägt man leicht zusammen und wischt dann die Polstermöbel mit einem mit Salmiakwasser angefeuchteten Tuch ab. Danach wischt man die untere Seite des Teppichs mit dem feuchten Scheuertuch ab, um den durchgefallenen Staub aufzunehmen. Schüttelt die Vorhänge aus, steckt sie auf und beginnt mit der Reinigung des Fußbodens. Man legt zu diesem Zweck das feuchte Scheuertuch um den Schrupper und fährt über den Boden hin. Danach kehrt man den Boden und wischt ihn schließlich ordentlich auf. Zum Aufwischen nimmt man am besten zwei Eimer mit kaltem Wasser, sodass man stets das Scheuertuch zweimal ausspülen kann. Dass man auch die Möbel nicht mit dem Scheuerlappen berühren darf, ist selbstverständlich. Sie müssen so zusammengestellt werden, dass sie nicht hinderlich sind, doch darf man sie nicht mit nassen Händen anfassen. Dann beginnt man mit dem Staubwischen. Fensterbretter und Rahmen sowie die Türen sind mit einem feuchten Tuch abzuwischen und trocken zu reiben. Die polierten Möbel reibt man mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Schließlich legt man die Teppiche zurecht, rückt alles wieder auf seinen Platz, legt Decken und Kissen an ihre gewohnten Stellen, schließt die Fenster und bringt die Vorhänge in Ordnung.
Das war ein Zitat aus dem Buch «Ich kann wirtschaften», das Buch von der billigen, praktischen und gesunden Führung des Hauswesens von 1910. So viel also zur Reinigung vom Wohnzimmer. Schlafzimmer, Gang, Stube und Küche haben die gleiche Behandlung erfahren. Nicht nur bürgerliche Schichten haben auf diese Art die Wohnräume putzen. Gemäss einem Lehrbuch zum Haushaltsunterricht für Arbeiterfrauen hätte das Wohnzimmer zweimal pro Tag geputzt werden. Der Unterschied zu den Bürgersfrauen ist nur durch das deutlich geworden, dass man über die Reinigung von Fettflecken und anderen Flecken auf Holzböden geredet hat und nicht über die Reinigung von Teppich, Küssen und Vorhängen. Sorgfalt und Sauberkeitsnormen und damit die Anforderungen an die Hausfrauen sind aber über die Klassen heraus fast gleich gewesen.
Insgesamt hat sich die Hausarbeit der Frauen verschoben. Der Teil, der direkt der körperlichen Reproduktion dient hat, also die Nahrungsmittelherstellung, hat sich reduziert zugunsten von einem emotionalen und psychischen Teil. Von jetzt an hat der Tisch mit Liebe gedeckt sein. Am Mann, der heimkommt, musste Aufmerksamkeit und Teilnahme entgegengebracht werden. Die Kinder sind nicht einfach grossgezogen worden, sondern sind mit Liebe erzogen worden. Die Liebe ist in den Vordergrund getreten. Die Familie ist zum Hort der Gefühle geworden und die Erfüllung dieser Gefühle musste die Frau übernehmen. Sie hat den Sorgen der Familienmitglieder zugelassen, sie hat sich um die Wohnung gekümmert und hat eine Atmosphäre von Gemütlichkeit geschaffen. Sie ist zur Seele der Familie geworden. Die Arbeit der Frauen, die Beziehungsarbeit, stellt das emotionale Beziehungsnetz her, das die Bedingung ist für eine technisierte, industrialisierte Gesellschaft. Innerhalb dieses emotionalen Netz bildet das Wohnen einen wichtigen Kernpunkt. Im Wohnen konzentrieren sich psychische Wärme und Geborgenheit, das Gefühl von Heimat reduziert sich auf die eigenen vier Wände. Gleichzeitig hat die Hausarbeit im letzten Jahrhundert einen Prozess erlebt, der sie hinter die Kulissen des gesellschaftlichen Lebens verdrängt hat. ist im Mittelalter die Trennung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit fremd gewesen, so sind jetzt Verhaltensweisen eingeteilt worden in privat und öffentlich. Sexualität und andere körperliche Bedürfnisse sind sogar innerhalb der Privatsphäre noch in die Intimsphäre verbannt worden. Wohnen ist zur reinen Privatsache geworden und dementsprechend haben sich auch die räumlichen Bedingungen der Wohnung geändert. Sie ist gegen aussen abgeschlossen worden. Die Wohnungseingangstür ist die Grenze zwischen Privatheit und Öffentlichkeit geworden. Betont hat man das durch Vorgärten und Gartenhäge. Die Stockwerkwohnungen haben anstelle eines Garten ein Stegenhaus gehabt. So halböffentliche Räume unterstreichen die Trennung zwischen den beiden Bereichen privat und öffentlich. Auch innerhalb der Wohnung hat sich ein Repräsentations- und ein Privatbereich herausgebildet. Bei der Schicht vom Bildungsbürgertum und der Unternehmer hat der Repräsentationsbereich viel Raum eingenommen. Es hat Empfangshallen, Salons, Eingangszimmer gegeben. Aber auch bei weniger gut situierten Schichten hat es ein Eingangszimmer und eine gute Stube gegeben, wo selten von der Familie benutzt worden ist. Meistens war der Raum, wo der Repräsentation dient hat, grösser gewesen als der, wo die Familie benutzt hat. Parallel zu deren Entwicklung vom Wohnen zum Privatbereich ist eine zweite Entwicklung gelaufen, nämlich die Umwandlung von den mittelalterlichen Allzweckräumen in Räume für spezifische Zwecke. Bereits am Ende des Mittelalters ist die Küche in den wohlhabenden Häusern abgetrennt worden. Später sind spezielle Schlaf- und Kinderzimmer üblich geworden. Einerseits haben Scham und Peinlichkeit abgeschlossene Intimbereiche verlangt, andererseits sind in dieser Zeit auch Kinder und Jugendliche als eine besondere gesellschaftliche Gruppe wahrgenommen worden, die eigene Wünsche und eine eigene Realität hat. Die Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen hat in bestimmten Schichten einen grossen Wert bekommen, wie man sie als zukünftige Träger von Wirtschaft und Gesellschaft erkannt hat. Und sie haben darum ein eigenes Zimmer zugeteilt bekommen.
Die Küche war in der mittelalterlichen Hauswirtschaft zwar manchmal abgedrängt, aber die Arbeit, die dort geleistet worden ist, war durchaus sichtbar und im Mittelpunkt des häuslichen Lebens gestanden. In der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts ist aber die Küche in den hintersten Teil der Wohnung geraten. Besucherinnen und Besucher sind im Mittelalter gerade an die Tafel geführt worden, wo beim Küchenherd gestanden ist. Im 19. Jahrhundert hat Besucherinnen und Besucher keinen Einblick in die Küche und in die Hausarbeit gehabt. Hinter einem Salon sind private Räume gelegen, erst dann ist die Küche gekommen. So ist die Hausarbeit, zumindest ein grosser Teil davon, auch räumlich in den Hintergrund geraten. Das aufwendige Putzen und das Wegrichten der vorderen Repräsentationsräume ist am Vormittag passiert, möglichst unbemerkt vom Hausherr und von den Gästen. Die Einrichtung eines Gangs innerhalb der Wohnung war ebenfalls Ausdruck eines sozialen Wandlungsprozesses innerhalb der Familie. Erst der Gang hat es ermöglicht, abgeschlossene Zimmer zu bauen. Früher war es üblich, von einem Raum in den anderen zu treten. Es hat keine Schranken gegeben. Ein Gang wäre als Verschwendung von Raum angeschaut worden. Die Leute in der bürgerlichen Gesellschaft haben aber Privatheit gebraucht, aufgrund der gewandelten Anforderungen an die Reproduktion. Neben der Änderung der flächenmäßigen Aufteilung der Räume und der Nutzungen im Haushalt hat sich auch die Wohnungsausstattung geändert. In der bürgerlichen Wohnung ist nicht nur mehr geputzt worden, sondern sie ist auch mehr geschmückt worden. Das Mobiliar hat zugenommen. Die Einrichtungsgegenstände haben einen neuen Wert bekommen. Sie haben als Zierde gedient, als Gemütlichkeit und Ausschmückung für Repräsentationszwecke. In den weniger gut Verdienenden haben die Hausfrauen müssen versuchen, mit den einfachsten Mitteln der Repräsentation zu genügen. Auf den Schränken sind Nippsachen gestanden, Stühle und Sofas sind voll Deckli und Küsseli gsi. Und all diese Gegenstände mussten hergestellt werden, sauber gehalten und geordnet werden. Jetzt haben sich zwar die gesellschaftlichen Verhältnisse wieder geändert, aber trotzdem sind die Formen des Wohnen massgebend, die im letzten Jahrhundert entstanden sind. Zwar hat sich für einen Teil der oberen Schichten der Wohnraum verkleinert und für die unteren Schichten vergrössert. Eine breite Mittelschicht wohnt in Standardwohnungen, die in ihrem Grundprinzip der damaligen bürgerlichen Wohnweise entsprechen. Obwohl die Wohnungen viel kleiner sind, haben sie einen Gang, sie sind nach außen abgeschlossen und sind aufgeteilt in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer. Die Küche ist zur Kochnische geschrumpft. Die Hausarbeit ist noch mehr aus der gesellschaftlichen Öffentlichkeit verschwunden. Die Hausfrau ist zur Küchenfee geworden, die nicht arbeitet, sondern zaubert. Wohnen gehört, wie im letzten Jahrhundert, zum Privatbereich und bedeutet Erholung und Freizeit. Entsprechend gehört Frau zum Privatbereich. Sie arbeitet nicht, sie ist die Seele der Familie. Die Hausarbeit wird heute sogar noch stärker vereinzelt verrichtet. In jedem Haushalt gibt es eine Küche und das im Gegensatz zu der immer weiter fortschreitenden Konzentration im Erwerbsleben. Die Hausfrau arbeitet allein und isoliert jeweils in einer Wohneinheit. Sie ist Köchin, Putzfrau, Pflegerin, Wäscherin, Erzieherin, Therapeutin und Geliebte.
Wohnen bedeutet die Privatform der männlichen Reproduktion. Darum kann man heute von der Ideologie des Wohnen reden, weil die Arbeit der Frauen in den Wohnungen der Gesellschaft nicht wahrgenommen wird. Darum sind Wohnungen auch heute nach Kriterien der Erholung und Freizeit des Mannes geplant und ausgestattet und nicht nach den Kriterien der Hausarbeit, die von den Frauen geleistet wird.
Thank you.
logisch argumentierenden Geschlechterdualismus haben die Männer ihren Dominanzanspruch trotz dem Ruf nach Liberté, Egalité, Fraternité können aufrechterhalten und verstärken. Um die Ideologie durchzusetzen, ist vom ausgehenden 18. Jahrhundert an eine Flut von Erziehungslehren und Lebensanleitungen auf den Markt gekommen. Pädagogische Literatur hat Hochkonjunktur bekommen. Anhand von ein paar Quellentexten wollen wir die Manifestierung des neuen Frauenbildes erleuchten. Die ersten zwei Quellen, die erste von Dora Schlatter aus Basel 1915 und die zweite aus dem Lebensbuch der Frau, ein Führer zur sinnvollen Gestaltung des Frauenlebens, herausgegeben von Walter Lohmeier, erst 1942, aber noch in der gleichen Mentalität.
Da kam nun gestern ein Paar dahergeschlendert im Abendschein. Man sah, es war des Feierabends froh, noch etwas hinausgewandert in die erfrischende Luft, ins seltene Abendgold. Beide waren fein und schön gekleidet, hutlos natürlich, jung und elastisch. Sie hatte den Arm hinten um seinen Rücken gelegt und er fasste dort mit rückwärts gebogenem Arm ihre zarte Hand. Das Paar war wunderbar verschieden. Sie war eine schlanke, feine Gestalt mit hübsch wiegender Bewegung. Auf schönem Hals trug sie den blonden Kopf, der sich in reizender Neigung gegen den Kopf des Mannes bog. Und dieser Kopf war so anders, so hart und steif wie aus Holz geschnitten. Es war etwas von der amerikanischen Härte und Versteinerung drin, die von drüben hier zu uns herüberflutet. Aber sie an seiner Seite erschaute das nicht. Es floss von ihrer Gestalt ein ganzer Schein von zarter, fast schützender, deckender Liebe und Zärtlichkeit aus, über den